Was empfindest du, wenn du folgende Sätze hörst? Vielleicht findest du dich bei dem einen oder anderen Satz auch wieder. Wenn die Erlösung bei mir echt wäre, dann müsste ich doch mehr spüren und mehr fühlen. Meine stille Zeit läuft nicht so gut. Wenn ich die Bibel lese, bin ich gar nicht besonders von ihr ergriffen. Sie spricht mich nicht an, wie ich mir das vorstelle. Deshalb zweifle ich, ob Gott überhaupt noch zu mir spricht. Solange ich diese oder jene Probleme habe, kann mich Gott gar nicht erlösen. Gott kann mich doch gar nicht erst rechtfertigen, wenn ich endlich diese ungerechten und bösen Gedanken über eine bestimmte Person loswerde. Wenn ich nur Gottes Verheißung mehr glauben würde, dann würde Gott mich von diesen Krankheiten heilen. Spürt ihr diesen Druck, den diese Dinge auslösen? Wir sind oft so leistungsorientiert unterwegs. Während meiner Vorbereitungszeit habe ich folgendes Zitat gefunden. Thomas, wir können... Genau. Irgendetwas in unserer menschlichen Natur will uns ständig von einer echten, lebendigen Beziehung mit Jesus wegziehen. Denn es ist viel einfacher, sich stattdessen einfach darauf zu konzentrieren, wie man sich verhalten soll. Letztlich aber raubt uns das unsere Freude und unseren Frieden. Die galatischen Christen hatten mit dieser Gesetzlichkeit wirklich ein Problem. Gut, dass Paulus ihnen reinen Wein einschenkte. Bei uns sieht das doch völlig anders aus. Wir Evangeler haben damit überhaupt gar keine Probleme. Wir sind doch völlig freie evangelische Christen. Ich glaube, wir haben mit der Gesetzlichkeit mehr Probleme, als wir denken. Ich behaupte, dass jeder Mensch gesetzlich ist. Seit Adam und Eva steckt die Gesetzlichkeit tief in uns drin. Wir wollen selber etwas tun. Wir wollen selber etwas verdienen. Wir sind nicht gerne von jemand abhängig. Wir lassen uns nicht gerne beschenken. Und oft ist die Gesetzlichkeit doch fromm getarnt. Die Galater vor dieser Gefahr zu bewahren, das war Paulus' Anliegen. Denn in Galatien machte sich die Meinung breit, dass es in der Bibel tatsächlich einerseits das Evangeliumsprinzip gibt, aber ebenso auch das Gesetzesprinzip. Und wenn man die Bibel richtig versteht, dann ist es richtig, dass man beides vermischt. Für dieses Verständnis bestand der Weg zur Errettung einerseits aus Gnade, andererseits aber auch aus Gesetz. Um diese Lehre zurückzuweisen und unzweideutig zu widerlegen, schrieb der Apostel den Galaterbrief. Und aus diesem Galaterbrief lesen wir gemeinsam Galater 3, die Verse 1 bis 7. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet, als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Ihr habt so viel durch die gute Botschaft erfahren. Sollte das etwa vergeblich gewesen sein? Wollt ihr das alles jetzt wegwerfen? Ich frage euch noch einmal, schenkt Gott euch den Heiligen Geist und wirkt Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz Moses befolgt? Oder tut ihr es, weil ihr die Botschaft glaubt, die ihr über Christus gehört habt? Denn so war es auch bei Abraham. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. In diesem Bibeltext wendet sich Paulus einem speziellen Problem zu, auf das jeder stößt, der die Bibel aufmerksam liest. Denn in der Bibel findet sich tatsächlich zahlreiche Gesetze, wie die Steffi eingangs schon gesagt hatte. Die fünf Bücher Mose sind voller Gesetze. Psalm 119, das längste Kapitel der Bibel, preist das Gesetz. Auch das Neue Testament macht unmissverständlich klar, dass es nicht gleichgültig ist, wie wir uns verhalten. Warum gibt es diese Aussagen in der Bibel? Ich bin geneigt zu fragen, Paulus, wenn du recht hast, dass die Bibel uns das Evangeliumprinzip verkündet und nicht das Gesetzesprinzip, warum gibt es dann so viele ausführliche Gesetze und Handlungsanweisungen in der Bibel? Um eine Antwort auf diese entscheidende Frage zu finden, schauen wir uns in der Bibel den Anfang der Geschichte an. Ausführlich finden wir das Evangeliumsprinzip bei Abraham. Abraham bekam die wunderbare Verheißung von Gott: Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen anderer machen. Das finden wir in 1. Mose 12, Vers 2. Die einzige Aufgabe, die Abraham hatte, war darauf zu vertrauen, dass Gott das tun werde, was er ihm versprochen hat. Abraham war nach wie vor ein Sünder. Die Bibel verschweigt das nicht. Aber seine Sünden konnten die Verheißung Gottes nicht zunichte machen. Gott steht treu zu Abraham. Später, ab dem 2. Buch Mose, finden wir dann das Gesetzesprinzip. Zu dem Nachkommen Abraham sagte Gott nicht mehr nur: Ich will euch bedingungslos segnen. Er sagt nun auch: Tu dies und du wirst gesegnet werden. Tu es nicht, dann wirst du sterben. In der Bibel finden wir also das Evangeliumsprinzip deutlich bei Abraham, und später bekommt das Volk dann das Gesetzesprinzip bei Moses vorgelegt. Ich frage mich, wie passt das zusammen? Widerspricht sich die Bibel da nicht? Paulus sagt, es gibt tatsächlich diesen Gegensatz zwischen den beiden Prinzipien. In unseren Versen und dem Kapitel 3 erläutert der Apostel nun, warum das Gesetz das Evangelium nicht aufhebt, obwohl die beiden einander entgegengesetzt sind. Dafür nennt er drei Gründe. Das Gesetz kann das Evangelium nicht aufheben, weil das Evangelium zuerst kam. Zweitens, weil das Evangelium und das Gesetz gut unterschieden werden müssen. Und drittens, weil das Evangelium bezahlt ist. Erstens, das Gesetz kann das Evangelium nicht aufheben, weil das Evangelium zuerst kam. Das wichtigste Argument des Judaismus lautete, dass Nicht-Juden zuerst Juden werden mussten, um Christen werden zu können. Paulus deckte diese Schwachstelle dieses Arguments auf, indem er zeigte, dass die wahren Kinder Abrahams diejenigen sind, die Glauben haben und nicht diejenigen, die das Gesetz halten. Alle Gläubigen jeder Epoche und aus jeder Nation haben Anteil am Segen Abrahams. Und wieso ist das so? Dazu gehen wir einige Verse weiter und lesen Vers 15. Liebe Freunde, ich will euch ein Beispiel aus dem Alltag geben. Es verhält sich hier wie bei einem rechtskräftig gewordenen Testament, das niemand aufheben oder niemand ändern kann. Nun hat Gott sein Versprechen Abraham und seinen Nachkommen gegeben. Paulus beginnt die Verse mit einem Beispiel aus dem Alltag. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Das Beispiel stammt aus der Geschäftswelt. Wenn zwei Parteien miteinander einen Vertrag abschließen, dann sind diese Vereinbarungen fest. Wenn sich ein Kreditnehmer und eine Bank auf einen Zinssatz von beispielsweise 3% geeinigt haben, dann kann später nicht eine Seite kommen und den Zinssatz erhöhen oder senken. Ein unterschriebener Vertrag ist fest. Warum wählt Paulus dieses Beispiel? Um das zu verstehen, schauen wir uns genauer die Begebenheit an, als Gott dem Abraham versprach, ihn bedingungslos zu segnen. Gott sagte nicht einfach: Abraham, ich mag dich sehr gerne und ich werde dich vielleicht segnen. Nein, Gott machte sein Versprechen rechtlich fest, indem er mit Abraham einen Bund schloss. Das lesen wir in 1. Mose 15. Auf diese Weise erklärte er: Abraham, ich verpflichte mich verbindlich, dich zu segnen. Und zu Abrahams Zeiten besiegelte man rechtliche Verträge noch nicht mit einer Unterschrift, wie es heute ist. Oftmals wählte man damals ein Verfahren, das heute wohl sämtliche Tierschutzorganisationen auf den Plan rufen würde. Nachdem beide Parteien geklärt hatten, was vereinbart wird, schlachtete man einige Tiere und teilte sie in der Mitte durch. Anschließend legte man die jeweiligen Tierhälften so in zwei Reihen auf den Boden, dass zwischen ihnen eine Gasse entstand. Um den Vertrag zu besiegeln, schritten beide Parteien gemeinsam durch diese Gasse. Was sollte das etwas skurrile Schauspiel bezwecken? Beide Parteien gaben damit zu verstehen: Wenn ich meinen Teil der Abmachung, des Vertrages oder des Bündnisses brechen werde, dann soll mit mir das geschehen, was mit den Tierhälften passiert ist. Als Gott seinen Bund mit Abraham schloss, wählte er also ein für die damalige Zeit gewöhnliches Vertragsritual. Und doch gab es einen großen Unterschied zwischen normalen Vertragsabschlüssen und dem Bund zwischen Gott und Abraham. Wie gesagt, normalerweise schritten beide Parteien durch die Gasse zwischen den Tierhälften. Aber bei Gott und Abraham ging einzig und allein Gott in Form einer Feuerfackel durch die Tierhälften. Das Ganze lesen wir in 1. Mose 15, Vers 17. Abraham wurde dagegen in einen tiefen Schlaf geschickt. Warum tat Gott das? Gott wollte Abraham das Evangeliumsprinzip deutlich machen. Wäre nämlich sowohl Gott als auch Abraham durch die Tierhälften gegangen, hätte Gott Abraham zerteilen müssen, sobald er eine Sünde beging. Aber durch diese Art des Bündnisschlusses erklärte Gott: Abraham, ich werde dich segnen. Ich werde dein Gott sein, trotz all deiner Fehler. Ich verpflichte mich, dir treu zu sein, obwohl du ein Sünder bist. Ich mache diesen Bund einseitig, von mir aus, mit dir und mit deinen Nachkommen. Und unmittelbar nach der Geschichte von den Tierhälften sehen wir, wie Abraham sündigte. Er wollte der Verheißung Gottes, ihm einen Sohn zu schenken, auf die Sprünge helfen, indem er mit Hagar, der Magd seiner Frau, ein Kind zeugte. Wäre Abraham durch die Tierhälften gegangen, wäre er spätestens jetzt ein halbierter Abraham gewesen. Zweitens, das Gesetz kann das Evangelium nicht aufheben, weil Evangelium und Gesetz nicht mischbar sind. Nehmen wir einmal an, es wäre so: Das Evangelium, das Abraham empfangen hatte, müsse mit dem Gesetz des Moses gemischt werden. Erst dann hätten wir die wahre Lehre der Bibel. Was würde dann passieren? Dann wäre das Gesetz das Kleingedruckte vom Evangelium. Dieser Gedanke widerstrebt mir persönlich. Denn vom ganzen Prozedere ist das Gesetz ganz anders gestrickt. Eingangs habe ich gesagt, in uns allen steckt Gesetzlichkeit. Und genau deshalb ist es mir unendlich schwer gefallen, in der gesamten Vorbereitung diese Trennung nachzuvollziehen. Ich habe darum gerungen. Manchmal hatte ich das Gefühl, einen Knoten im Gehirn zu bekommen. Und so, wie ich das Wort auslege, ist es mir persönlich wichtig geworden. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen jeder Einzelne mit diesem Thema gemacht hat. Und deshalb finde ich es so wichtig und möchte Mut machen, sich genau mit diesen Erfahrungen auszutauschen, zu diskutieren, darum zu ringen. Als der Bund am Sinai geschlossen wurde, schlief niemand. Das Volk war hellwach. In 2. Mose 24, Vers 7 lesen wir, wie es auf den Bund Gottes reagierte. Dort steht: Darauf nahm Mose das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes, und sie sprachen: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Bei Abraham sagte Gott einseitig: Ich will dich segnen, während Abraham schlief. Hier bei Mose sagte Gott: Tut dies und ihr werdet gesegnet werden. Tut ihr es nicht, werdet ihr sterben. Und das ganze Volk stimmte diesen Bedingungen zu. Wie passen Abraham und Mose zusammen? Wie passt das zusammen? Wie bekommen wir Abraham und Mose, wie bekommen wir das Evangeliumsprinzip und das Gesetzesprinzip unter einem Hut? Das ist nicht irgendeine Frage, sondern eine der zentralsten, um die Bibel richtig zu verstehen. Für die Galater war das Verhältnis zwischen beiden Prinzipien so ähnlich wie heutzutage bei manchen Werbeplakaten. Da wird in großen Buchstaben ein verlockendes Angebot gemacht. Und ganz unten findet sich das Kleingedruckte, das den Haken an der Sache deutlich macht. Paulus sagt hier mit anderen Worten: Wenn man das Evangelium bzw. die Verheißung mit dem Gesetz vermischt, dann wird die Verheißung aufgehoben werden. Wie dieser Bund funktioniert, fasst Paulus in Galater 3, Vers 10 und 12 zusammen. Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es: Verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen. Deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird. Es wird klar: Sobald wir die beiden Prinzipien mischen, vernichten wir das Evangelium. Warum ist das so? Der Grund dafür ist, dass das Evangeliumsprinzip und das Gesetzesprinzip nicht gemeinsam funktionieren. Nehmen wir an, ein reicher Mann würde einem Bekannten einen Porsche schenken. Der Porsche ist ein bedingungsloses Geschenk. Aber kurze Zeit später würde der Wohltäter zu seinem Bekannten kommen und sagen: Ich habe dir zwar einen Porsche geschenkt, aber du darfst ihn nur behalten, wenn du für die nächsten Jahre einmal in der Woche meine Straße kehrst. Vielleicht ist der Beschenkte ärgerlich. Vielleicht ist er auch bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Aber das ist nicht der Punkt, um den es hier geht. Denn sobald der wohlhabende Mann eine, wenn auch nur geringfügige Bedingung dem Geschenk hinzufügt, ist das Geschenk kein Geschenk mehr. Es ist ein Deal oder eine Abmachung unter Freunden geworden. Aber es ist kein Geschenk mehr. Genauso ist es beim Evangelium. Versucht man Evangelium und Gesetz zu mischen, kommt dabei immer Gesetz heraus. Denn sobald wir 99% Evangelium und 1% Gesetz haben, ist das Evangelium kein Evangelium mehr. Denn die Frage, ob wir gesegnet werden, hängt plötzlich, wenn auch nur von einem scheinbar geringen Anteil, von unserer Leistung ab. Und deshalb wird klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird. Denn die Schrift sagt: Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Es wurde für Luther zu einer überwältigenden Befreiung, in der Heiligen Schrift die Wahrheit zu entdecken, dass unsere Rettung nicht zu 99%, sondern zu 100% auf dem Evangelium gegründet ist. Deswegen war für ihn das kleine Wort allein so zentral. Es ist allein Christus, allein Glaube, allein Gnade, die uns retten. Sola Christus, sola fides, sola gratia. Wenn Christus und Gesetz gemischt werden, dann verlierst du nicht nur ein bisschen Evangelium, du verlierst alles. Glaube ohne Christus geht nicht. Diese Erkenntnis ist in der damaligen Zeit so revolutionär gewesen, sie änderte nicht nur Luthers Leben entscheidend, sondern sie löste auch ein schweres politisches Beben in ganz Europa aus. Das Gesetzesprinzip hebt also das Evangeliumsprinzip nicht auf, denn erstens ist das Evangeliumsprinzip durch den Bundesschluss mit Abraham fest. Es kann gar nicht über den Haufen geworfen werden. Zweitens würden wir eine Vermischung beider Prinzipien, das Evangeliumsprinzip, vollständig verschwinden. Das sind die beiden Argumente, mit denen Paulus die Frage beantwortet, warum das Gesetz das Evangelium nicht auflöst. Für mich bleibt nur eine Frage noch. Wozu ist dann das Gesetz gegeben? Stolperst du auch immer wieder über diese Frage? Ist das auch dein Ringen? Bist du auch immer wieder hin und her gerissen? Tatsächlich stellt Paulus genau diese Frage in Vers 19 und er beantwortete sie in den folgenden Versen. Aber warum wurde das Gesetz dann überhaupt gegeben? Es wurde gegeben, um den Menschen zu zeigen, dass sie schuldig sind. Erst durch das Gesetz Gottes erkenne ich mein wahres Ich. Und wenn wir ehrlich sind, tun wir uns schon bei den einfachsten Geboten Gottes ziemlich schwer, sie zu halten. Aber sind deshalb Gottes Gesetze schlecht? Natürlich nicht. Das Gesetz an sich ist nicht schlecht. Durch das Gesetz erkenne ich meine Schuld. Paulus schreibt dazu in Römer 7, Vers 7, Will ich damit etwa behaupten, dass Gottes Gesetz Sünde ist? Natürlich nicht. Das Gesetz an sich ist nicht sündig, aber durch das Gesetz erkannte ich erst meine Sünde. Ich hätte nicht gewusst, dass es falsch ist, zu begehren, wenn das Gesetz mir nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Wo es kein Gesetz gibt, gibt es keine Sünde, weil Menschen erst wissen, dass ihre Taten sündig sind, wenn ein Gesetz diese Taten verbietet. Gottes Gesetz lässt Menschen erkennen, dass sie als Sünder dem Tod geweiht sind, aber es bietet ihnen keine Hilfe. Sünde ist real und gefährlich. Stell dir einen sonnigen Tag am Strand vor. Du stürzt gerade in die Wellen, als du plötzlich ein Schild bemerkst. Schwimmen verboten. Achtung, Haie. Das verdirbt dir den ganzen Tag. Ist das Schild schuld? Bist du wütend auf die Leute, die das Schild aufgestellt haben? Wohl kaum. Das Gesetz gleicht diesem Warnschild. Es ist wichtig und wir sind dankbar dafür. Aber es schafft die Haie nicht aus der Welt. Drittens, das Gesetz kann das Evangelium nicht aufheben, weil das Gesetz bezahlt ist. Gott hat versprochen, Abraham, ich werde dich segnen, trotz deiner Sünde. Das klingt schön und einfach, aber so einfach ist die Sache nicht. Denn Gott ist heilig, gerecht und sündlos. Abraham war ein Sünder, der immer wieder Dinge falsch machte. Von daher kann der heilige Gott Abraham nicht einfach segnen. Damit Gott Abraham und seine Nachkommen segnen kann, muss Abraham erst heilig werden. Und wie sollte das geschehen? Möglichkeit 1. Gott sagt den Menschen, was sie zu tun haben, um heilig zu werden. Genau das hatte Gott dann auch gemacht. Als er ihnen das Gesetz am Berg Sinai gab, aber es zeigte sich ziemlich bald, dass die Menschen, wie auch bereits im Garten Eden, kläglich scheiterten. Denn ihre Sünde steckte viel zu tief in ihnen. Anstatt sich durch das Halten des Gesetzes heiliger zu machen, entfernten sich die Menschen durch ihr Verhalten jeden Tag nur noch weiter von Gott weg. Gott schloss mit Noah einen Bund. Kurz darauf betrank Noah sich hemmungslos. Mit dem Volk Israel machte Gott den Bund am Berg Sinai. Wenig später fabrizierten sie ein goldenes Kalb und beteten es an. Auch König David bekam wunderbare Verheißungen, als Gott mit ihm einen Bund schloss. Aber kurze Zeit später begann er Ehebruch mit Bathseba und ließ ihren Mann Uriah ermorden. Gott ist so gnädig und schenkt den Menschen so viel. Und wie reagieren sie jedes einzelne Mal auf seine Gnade? Möglichkeit 2. Gott kümmert sich selbst um die Sünde und das Versagen der Menschen. Und genau das tat er. Denn Gott sagte durch seinen Alleingang noch mehr: Wenn ich den Bund breche, dann ende ich wie die Tierhälften. Aber auch wenn du den Bund brichst, ende ich ebenso wie die Tierhälften. Während du tief geschlafen hast, lief ich für mich selbst und gleichzeitig stellvertretend für dich durch die Tiergasse. Es ist reine Gnade, dass Abraham nicht durch die Tierhälften gehen musste. Es war Gottes große Barmherzigkeit, die dafür sorgte, dass Gott stellvertretend für Abraham durch die Tierhälften ging. Aber das heißt auch, dass Gott irgendwann für die Sünden Abrahams und seiner Nachkommen bezahlen musste. Und genau das hat er getan, als er 2000 Jahre nach Abraham seinen Sohn Jesus Christus in die Welt sandte. Jesus lebte ein sündloses Leben, das nötig ist, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Als einziger Mensch beging er nie irgendeine Sünde. Und am Ende starb er, um die Strafe dafür zu bezahlen, dass Abraham sowie seine Nachkommen nicht heilig leben. All das ist der Grund, warum es bereits bei den Verheißungen an Abraham nicht in erster Linie um Abraham und seine Nachkommen ging, sondern um Jesus. Gott segnete damals auch nicht eigentlich Abraham, den er aufgrund von dessen Sünde zunächst gar nicht segnen konnte. Vielmehr segnete Gott schon damals Christus. Aber durch den Glauben gehörte Abraham ganz eng zu Jesus. Deswegen bekommt er Anteil an dem Segen, den Jesus für sein eigenes heiliges Leben und sein Sterben bekam. Der Segen Gottes kam durch den Mittler Christus zu Abraham. Vor einigen Tagen bin ich in das Zimmer meines Sohnes Janis gegangen. Es kommt nicht häufig vor, dass ich in das Zimmer gehe, weil es ist nicht gerade schön, in ein Zimmer junger Leute zu gehen. Da liegt so viel rum, man kriegt kaum die Tür auf vor lauter Krempel. Aber auf dem Nachttisch habe ich diesen Zettel gesehen. Lege deine Last in seine Hände und trete ein in die Freiheit. Wow, dachte ich, was für eine Zusage liegt dort ganz lapidar auf seinem Nachttisch. Und mir wurde ganz warm um mein Herz, als ich mir vorstelle, dass mein Sohn vor dem Einschlafen diesen Satz lesen könnte oder ihn auch liest. Oder morgens beim Aufstehen in den Tag startete. Es gibt immer wieder Zeiten, Phasen oder Momente in meinem Leben, wo ich Glaube als Last erlebe. Es gibt Momente, wo ich denke, warum tust du dir das überhaupt an? So viel Zeit, so viel Energie in die Gemeindearbeit zu investieren. Manchmal kommt mir Bibellesen so sinnlos vor, weil ich irgendwie nichts spüre. Ich denke, auf dem Sofa sitzen und einen romantischen Film schauen, wäre viel entspannter. Und dann lese ich diesen Satz: Lege deine Last in meine Hände. Jesus hat gesagt, ich habe bezahlt für dich und für mich. Ich bin in Vorleistung getreten. Du darfst dein Herz freiräumen von all diesen Lasten, damit meine Agape-Liebe in dir einziehen kann. Quäl dich nicht. Ich mach dich heil. Ich schenke dir meinen Heiligen Geist, der bereit ist. Ich schenke dir meinen Heiligen Geist, der führt und leitet. Er schenkt dir und uns Wegweisung. Er hält geistliche Prinzipien für dich bereit, so wie du es gerade benötigst. Er klopft an dein Herz und dringt tief in dich ein, um dich zu heilen, um die Freiheit zu schenken. Lege deine Last in seine Hände und trete ein in die Freiheit. Amen.